Man kann ihnen nicht entgehen. Sie sind die Helden unserer Kinderbücher, rauben den Eltern als Benjamin Blümchen oder Dumbo mit den Riesenohren den letzten Nerv. Und so mancher hat schon in Rüsseltier gebrandeten Schuhen laufen gelernt. Die Rede ist natürlich von Elefanten. Die Inder haben mit Ganesha sogar einen Gott mit Elefantenkopf. Und nicht nur sie faszinieren die sanften Riesen, auch wenn die Tiere außerhalb des Tempels oft nicht ganz so sanft sind. Einer, der davon erzählen kann, ist mein WWF-Kollege Thomas Breuer. Der Biologe hat 20 Jahre in Zentralafrika gelebt, geforscht und unter anderem den Nubale-Ndoki-Nationalpark in der Republik Kongo gemanagt, einem der letzten Rückzugsgebiete von Waldelefanten. Über den Überlebenskampf der Dickhäuter berichtet er in unserer heutigen Ausgabe von Überleben. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Jörn, vielen Dank, dass ich hier über die Elefanten erzählen kann.
Wie lange bist du in Afrika oder hast du in Afrika gelebt?
Also ich arbeite so circa Ende der 90er Jahre in Zentralafrika und habe knapp 17 Jahre in der Republik Kongo selbst verbracht und bin Ende 2017 zurück nach Deutschland, nach Berlin gekommen. Also ich kenne eigentlich Afrika besser wie Deutschland.
Du hast auch diesen Nationalpark, ich weiß gar nicht, wie der hieß, eine Weile geleitet. Wie wird man als deutscher Leiter vom Nationalpark?
Ich habe in dem Nubale-Ndoki-Nationalpark im Norden der Republik Kongo gearbeitet. Das generelle Setup von einer sogenannten Management- oder Parkmanagement-Direktion ist oftmals, dass es einen staatlichen Direktor gibt und einen Berater durch die Naturschutzorganisation. Und ich war zu der Zeit, wurde ich als Berater ernannt und habe das auch 4 Jahre gemacht. Und bin dann selber Direktor geworden, weil die Naturschutzorganisation quasi das Parkmanagement von der staatlichen Regierung delegiert bekommen hat.
In dem Park leben glücklicherweise immer noch Waldelefanten. Waldelefanten sind eine eigene Art, seit einigen Jahren so als eigene Art eingestuft. Was ist das Besondere an diesen Tieren?
Die Waldelefanten, sie hießen früher auch Rundohrelefanten, sind die kleinere Art der afrikanischen Elefanten. Sie kommen hauptsächlich im tropischen Regenwald des Kongo-Beckens vor. Sie sehen anders aus. Sie wachsen nicht nur in die Höhe, sondern auch im späteren Alter eher in die Länge. Das heißt, sie sind kleiner, haben rundere Ohren, kleinere Ohren. Ihre Stoßzähne sind härter und dünner und nach unten gerichtet. Das ist natürlich, dass sie sich auch nicht in dem dicken Unterwuchs verheddern. Und ja, ihre Sozialstruktur ist anders. Das heißt, Savannenelefanten, die oftmals in Familienverbänden aufgebaut sind, die von einer Leitkuh geführt werden, sind ganz anders aufgestellt. Die Waldelefanten sind oftmals, es gibt kleine Familienverbände, also keine großen Herden und eher Einzelgänger, also keine Junggesellengruppen, sondern Einzelgänger. Also männliche Tiere wandern alleine und wenn man mal 5, 6 Elefanten auf einmal sieht, dann ist das schon was Besonderes. Sie haben eine ganz entscheidende Bedeutung für den Regenwald.
Lange hielt man die Tiere für die gleiche Art, sind auch sehr eng verwandt, nehme ich an. Vermischen die sich vielleicht auch manchmal oder laufen die sich gar nicht über den Weg? So ein Savannenelefant kommt nicht in den Wald und ein Waldelefant kommt nicht aus dem Wald raus.
Ja, also das ist vielleicht für einen Laien ein bisschen schwierig zu verstehen. Wieso ist der jetzt eine eigene Art oder wieso nicht? Wir haben auch sogenannte Hybridzonen, das heißt, wo es Gebiete gibt, wo zum Beispiel Savannenelefanten und Waldelefanten vorkommen. Das ist zum Beispiel im Osten Ugandas der Fall. Bei unserer eigenen Art, bei Menschen, ist es ja so, dass wir Westeuropäer, die jetzt die Westeuropäer machen, wir haben uns ja auch mit einer anderen Art vermischt mit den Neandertalern, während das zum Beispiel die Afrikaner nicht gemacht haben. Das heißt, es gibt geringe Gebiete, wo die 2 Elefantenarten sich noch hybridisieren. Aber im großen Teil sind es fast komplett unterschiedliche Verbreitungsgebiete und die genetische Unterschiede der 2 Elefantenarten sind so groß, dass man sich jetzt doch endlich dazu entschlossen hat, sie als unterschiedliche Arten aufzuführen.
Okay, der Waldelefant steht kurz vor dem Aussterben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe Zahlen gelesen, Rückgänge der Population um 80% in 30 Jahren. Das ist natürlich schon eine Menge und es gibt insgesamt, hilf mir, 50.000 vielleicht noch, also von einem weltweiten Elefantenbestand oder afrikanischen Bestand von einer 400.000 sind also 50.000 vielleicht Waldelefanten, tendenziell eher weniger. Sind die Zahlen verlässlich?
Es ist wirklich 5 vor 12 für den Waldelefanten. Wir hatten Millionen von Elefanten im tropischen Regenwald. Die sind natürlich durch, in der ganzen Kolonialzeit sind die Bestände radikal dezimiert worden durch den ganzen Elfenbeinhandel, auch besonders unter König Leopold II.
Das war der berüchtigte belgische König.
Ja, da ging es um Kautschuk, Elfenbein und Sklavenhandel. Und das hat natürlich die Bestände erheblich dezimiert. Vor 30 Jahren ging man noch mal so schätzungsweise aus, dass wir noch 500.000 Waldelefanten hatten. Und heute haben sich die Bestände auf schätzungsweise 50.000 bis 75.000 reduziert. Das heißt, wir haben eine Reduzierung von schätzungsweise 85-90% der Waldelefanten. Und diese Abschätzungen sind doch relativ robust, wobei man vielleicht hinzufügen sollte, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, so Waldelefanten in dem dichten Regenwald zu zählen. Die Savannenelefanten kann man relativ gut sehen aus der Luft. Und dann werden die auch mit dem Flugzeug gezählt. Das ist natürlich im Regenwald nicht möglich. Trotzdem kann man mit Sicherheit sagen, dass die Bestände fast, also zwischen 85-90% abgenommen hat innerhalb von 2 Generationslängen. Und das ist das Kriterium, um sie in der roten Liste als für vom Aussterben bedroht einzuschätzen.
Was sind die Ursachen? Ist es Lebensraumverlust, also Abholzung des Regenwaldes, oder ist es die Jagd auf Elfenbein tatsächlich? Also von Savannenelefanten weiß man es ja. Ist es im Wald? Ich meine, da kommt man ja sehr schwer durch, wer mal im Regenwald war. Das ist nicht so ganz einfach, dort einen Elefanten zu finden.
Ja, natürlich. Es ist Wilderei. Zur Kolonialzeit sind die Bestände extrem dezimiert worden. Und wir haben gerade in den letzten 20 Jahren einen dramatischen Rückgang der Waldelefanten durch Wilderei. Das ist darauf zu beruhen, dass die Stoßzähne auch auf dem asiatischen Markt viel beliebter waren. Sie sind härter und deshalb besser zu bearbeiten. Aber auch dadurch, dass sie einfach die Waldelefanten viel schwerer zu schützen sind. Die Wilderer, die kommen überall rein. Wir haben im Regenwald vereinzelt noch relativ intakte Schutzgebiete, doch drumherum gibt es überall Holzfirmen und die bauen Straßen. Und die entlegensten Gebiete des zentralafrikanischen Regenwaldes sind schon von Holzfirmen und deren Straßen erschlossen. Und das nächste, was folgt, sind die Wilderer. Und die Mehrheit der Elefanten haben wir natürlich außerhalb der Schutzgebiete verloren. Und die Elefanten haben sich in die Schutzgebiete auch zurückgezogen. Oftmals werden ja Schutzgebiete sehr kritisiert, aber es ist absolut richtig, die Schutzgebiete in Zentralafrika im Kongo-Becken sind die letzten Rückzugsgebiete der Waldelefanten.
Okay, wir haben gelernt, der Waldelefant braucht den Wald, aber der Wald braucht auch den Elefanten, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt eine neue Studie. Elefanten sind besonders wichtig für das Verbreiten von Samen von bestimmten Bäumen und sie halten auch Gestrüpp niedrig. Dadurch können große Bäume noch größer werden und auch mehr CO2 binden. Spielen die Elefanten da wirklich so eine große Rolle? Oder ich meine, 50.000 sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, dass man sich vorstellen kann, dass sie so eine große Rolle in so einem Habitat spielen.
Naja, also es waren ja mal viel, viel mehr Elefanten da und die haben den Regenwald absolut gestaltet. Wir nennen die Elefanten, die Waldelefanten, das sind die Ingenieure des Regenwaldes. Also wer mal so durch einen Regenwald durchgeht, verhängt man sich in dem dicken Unterwuchs. Die Elefanten haben Elefantenpfade kreiert und entlang dieser Pfade orientiert man sich. Das hilft uns als Forscher, aber das hilft als in erster Linie auch den indigenen Völkern. Das heißt, ohne Elefanten gibt es keine Elefantenpfade und dadurch keine Bewegung. Das Zweite ist, dass natürlich die Elefanten extrem wichtig bei der Samenverbreitung ist. Nicht nur, dass sie sehr, sehr weit marschieren, dass sie quasi in der Lage sind, einen Samen von dem Mutterbaum weit weg zu bringen, dadurch also die genetischen Austausch erlauben, sondern dass sie auch Arten konsumieren können, die ein anderes Tier nicht konsumiert. Das heißt, ein Elefant kann natürlich viel, viel größere Samen schlucken. Und manchmal, wenn die Samen dann ausgeschieden werden und mit dem Kot zusammen oder auch dadurch, dass sie durch den Magen kommen, treiben die Sprösslinge überhaupt erst aus. Das heißt, sie sind fundamental für die Samenverbreitung im zentralafrikanischen Regenwald. Und darüber hinaus ist es so, dass sie natürlich auch das Unterholz auflockern.
Die pflügen sozusagen, kann man das sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also dadurch kommen auch mehr Mineralstoffe in den ganzen Kreislauf. Aber was ein Nebeneffekt ist, dass sie einfach dieses dünne Unterholz wegholen und das ist Konkurrenz für große Bäume. Und dadurch können die großen Bäume viel, viel mehr Nährstoffe aus dem Boden heben, haben auch weniger Konkurrenz um Licht und dadurch können sie mehr wachsen und mehr Kohlenstoff speichern. Das heißt, da wo es viele Elefanten gibt, ist der Regenwald intakter und hat einen höheren Kohlenstoffspeicher. Man redet davon, dass der Wert eines lebenden Elefanten auf ca. 1,5 Millionen Euro geschätzt wird.
Du hast uns erzählt, dass der Waldelefant ebenso wie der Savannenelefant bedroht ist von Wilderei. Andererseits gelten ja Elefanten so ein bisschen als sanfte Riesen, aber so ganz sanft sind die auch nicht, denn die bedrohen ja auch Leute. Ich weiß nicht, ob das auf den Waldelefanten zutrifft, weil das ja sehr dünn besiedelt ist, aber es gibt ja auch in anderen Weltregionen oder in anderen Ländern Afrikas Elefanten oder auch in Indien oder auch in China, wie wir zuletzt gelernt haben. Wie sieht das aus? Sind Waldelefanten genauso gefährlich wie ihre Artgenossen in anderen Lebensräumen?
Man sagt ja immer, der Elefant vergisst nichts. Gerade Elefanten, die vielleicht auch Wilderei selber kennengelernt haben, haben ein gewisses erhöhtes Aggressionspotenzial gegenüber dem Menschen. Natürlich Mütter, Kühe, die Jungtiere dabei haben, sind gefährlich. Persönlich habe ich das selber schon am eigenen Leib erlebt und habe auch leider schon Kollegen durch Elefanten verloren, die von Elefanten getötet worden sind.
Du hast gesagt, du selber hast auch schon irgendwo noch eine Elefantennarbe oder sowas?
Naja, ich bin glimpflich weggekommen, aber ja, man wird auch mal von einem Elefanten gejagt. Meine Ehefrau ist selber schon über Kilometer durch den Regenwald gejagt worden von einer Elefantenkuh. Das ist schon gefährlich. Oftmals, wenn man die begegnet, möchte man gerne so sein wie ein Pygmäer und kann einfach die Bäume hochkraxeln. Das können wir leider nicht. Das heißt, man muss da wirklich laufen. Also im Gegensatz zu einem Gorilla, wo man stehen bleiben sollte, beim Elefanten ist Laufen angesagt. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst sein.
Diese Konflikte zwischen wilden Elefanten und Menschen sind wahrscheinlich in der Savanne oder in anderen Gegenden noch viel häufiger. Denn die Elefanten, hört man ja immer wieder, gehen ja auch gerne zum Fressen mal in so ein Maisfeld rein. Das gibt es im Regenwald nicht. Und da kommt es jedes Jahr zu, ja, was würdest du schätzen, hunderte Toten durch Elefanten, oder?
Ja, also nachts natürlich ist das die Gefahr größer. Am Tag sehe ich die Gefahr bei Savannenelefanten ein bisschen geringer, weil man einen größeren Abstand zu dem Elefanten halten kann. Leider ist es so auch im Regenwald mit dem Waldelefanten, dass die Mensch-Tier-Konflikte immer mehr zunehmen. Dadurch, dass die Lebensräume zerstückelt werden, die Menschen auch ihre Felder ausbauen, manchmal auch mitten im Regenwald ihre Maniok- oder Bananenplantage hochziehen. Und Elefanten, die gehen auch dann in die Felder rein. Und wenn es natürlich dazu kommt, dass es dann Tiere gibt, die besonders unter Wilderei gelitten haben oder sowas, kann es auch mal zu erhöhten Aggressionen kommen. Für uns ist das absolut alarmierend und eine wichtige Naturschutzaufgabe. Aufgabe, diese Konflikte zu reduzieren.
Wie würdest du das einschätzen vom Bedrohungspotenzial? Wir haben vorhin gesagt, okay, Wilderei ist ein Problem für die Elefanten, aber ein Bauer, der sauer ist, weil der Elefant seine Hütte abgerissen hat oder ähnliches und in der Folge dann Jagd auf den Elefanten macht, ist ja kein Wilderer. Also diese Mensch-Tier-Konflikte, sind die vielleicht noch bestandsgefährdender inzwischen?
Nein, das ist sicherlich noch nicht der Fall. Ich denke, das wird auch nicht der Fall sein. Aber wenn man bei so wenigen Tieren nur so wenig Tiere hat, ist jedes einzelne Tier wichtig. Und generell halte ich nichts davon, jetzt einen Elefanten, der für Probleme sorgt, abzuschießen. Erstens weiß man nicht immer, ob das der quasi der Problemelefant ist. Wo der Waldelefant weg ist, wird er oft durch einen neuen einfach wieder ersetzt. Also das ist keine Problemlösung. Da gibt es viel andere Möglichkeiten, die Felder zu schützen und einfach auch versuchen, mit den Tieren zu leben und möglichst großen Gefahren aus dem Wege zu gehen.
Okay, ja, es ist eine Spezies, die in Europa sehr geliebt wird. Elefanten, sehen die Afrikaner das auch so oder denken die, ach, die spinnen da, die Europäer. Die sind froh, wenn sie nicht bei uns, zumindest nicht bei uns im Vorgarten sind.
Ja, also es ist geteilt. Also wir haben natürlich die indigenen Völker und der Elefant ist absolut essentiell für ihre Kultur. Und natürlich ist der Elefant und auch die Elefantenjagd aus kulturellen Gründen absolut wichtig. Das heißt, es besteht generell ein sehr, sehr positives Verhältnis zum Elefanten. Dann gibt es natürlich eher bantustämmige Dörfler, die aber auch über Jahrhunderte mit dem Elefanten groß geworden sind, die aber auch teilweise Ackerbau betreiben. Und da kommt es natürlich schon zu viel größeren Konflikten. Komplett negativ ist es bei den Leuten, die niemals mit Elefanten groß geworden sind, die dann irgendwo ihre landwirtschaftlichen Flächen aufweisen und dann überrascht sind, dass der Elefant ihnen alles kaputt macht.
Umgekehrt wird ja der Elefant in Europa ja doch, ich würde schon sagen, ein Stück weit verkitscht, oder? Also da wird zum Beispiel immer erzählt, Elefanten betrauern ihre Verwandten. Ist das wirklich so?
Elefanten trauern, Elefanten vergessen niemals. Und Elefanten sind hyperintelligente Tiere, die einfach auch ihren Lebensraum in einer Art und Weise wahrnehmen, wie wir das nicht vorstellen können. Einfach durch die Fähigkeit, wie viel sie durch den Rüssel und durchs Riechen auch wahrnehmen.
Ohnehin ist das Liebesleben der Elefanten ja nicht unbedingt als sanft einzustufen, oder?
Ja, also es ist natürlich schwer immer zu sagen, wer wen auswählt, ob der Bulle das Weibchen auswählt oder das Weibchen den Bullen. Allerdings ist es so, dass die Elefantenbullen großen Konkurrenzkampf haben. Wenn die natürlich kämpfen und auch mit den Stoßzähnen, das sind ja Waffen, kommt es oftmals auch zu tödlichen Begegnungen. Um dem vorzusorgen, gibt es das sogenannte Phänomen von Must. Das heißt, die Elefanten haben Drüsen an ihren Schläfen, die geschwollen sind. Und über diese Drüsen geben sie Duftstoffe ab. Auch über ihren Penis geben sie Duftstoffe ab. Und die zeigt einem potenziellen Gegner, hallo, hier ist ein älterer Elefant, der in Brunft ist, wenn man das so sagen kann. Und ich bin dafür bereit, auch zu kämpfen, um mich mit einem Weibchen zu paaren. Und dann gehen auch Elefanten, die nicht in diesem Zustand sind, extra dem Elefantenbullen aus dem Weg. Das heißt, es gibt Mechanismen bei den Elefanten, um quasi fatale Kämpfe vorzusorgen. Und weibliche Tiere suchen dann auch diese Mustbullen. Und diese Mustbullen sind diejenigen, die fast 3/4 der Nachkommen zeugen. Leider, und das ist das Fatale, sind die meisten Mustbullen und großen Bullen im Regenwald schon abgeknallt worden.
Zum Trost, ich habe auch eine andere Geschichte gehört, auch für die kleineren Elefantenmänner oder Jüngeren, die haben auch manchmal eine Chance. Da haben sich nämlich 2 große Elefanten bekämpft um eine empfangsbereite Kuh und während sie sich da gekloppt haben, hat die sich dann mit einem jüngeren Bullen vergnügt. Also auch das kommt vor, ist dann nicht immer so ganz nach Darwin, wie man sich das vorstellt.
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien, wenn man das so nennen kann. Ausnahmen bestätigen die Regel und sicherlich muss man das eher als Ausnahme hinnehmen.
Gerade die Waldelefanten sind ein Stück weit Gärtner des Regenwaldes und in gewisser Weise auch Klimaschützer, weil sie dafür sorgen, dass gerade Bäume besonders groß werden und dadurch sehr viel CO2 binden können. Hat umgekehrt der Klimawandel auch Auswirkungen auf das Überleben der Elefanten?
Afrika ist ja einer der Kontinente, der am meisten unter Klimaveränderungen leidet. Und das betrifft auch den tropischen Regenwald. Das heißt, die Niederschläge sind eher unregelmäßiger, die Temperaturen erhöhen sich. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass ein Einfluss auf die Fruchtfolge und die Verfügbarkeit von Früchten im Regenwald hat. Es ist zu wissen, dass Waldelefanten sehr viele Früchte fressen. Und die Studie konnte zeigen, dass mit der Erhöhung der Temperatur sich die Verfügbarkeit von Früchten verringert hat und der generelle Gesundheitszustand der Elefanten sich verschlechtert hat. Das heißt, sie leiden nicht nur unter Wilderei, sie leiden unter mangelnden Verfügbarkeit von Nahrung in ihrem natürlichen Lebensraum. Und man kann sich auch vorstellen, dass es in den 20, 30 Jahren es auch zu einer Verschiebung ihres Verbreitungsgebiets kommt. Das heißt, ehemals Gebiete, die Regenwald hatten, da kommt es vielleicht auch zur Abholzung, Verbrennen, Bränden, Absterben der Wälder. Und dass sich dann auf lange Zeit auch die Elefanten sich ein anderes Gebiet suchen. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, dass diese Nationalparks keine Inseln bleiben, sondern dass sie immer wieder vernetzt werden, also mit anderen Schutzgebieten. Und dass zwischen den unterschiedlichen Schutzgebieten wir für den Erhalt der Lebensräume und einer nachhaltigen Nutzung, zum Beispiel der Holzvorkommen, werben und uns dafür einsetzen, dass Mensch und Tier auch in diesen Gebieten in Einklang leben. Also wir sind noch am Anfang, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur zu menschlichen Klimaflüchtlingen in Afrika kommt, sondern auch zu erheblichen Problemen mit Elefanten, weil sie abwandern wollen aus ihrem bisherigen Verbreitungsgebiet. Vielleicht wird es den Elefanten auch irgendwann mal zu heiß. Das wissen wir ja alles nicht.
Das sind dann sozusagen Elefantenflüchtlinge, Klimaflüchtlinge als Elefanten. So was Ähnliches haben wir ja gerade in China gesehen. Da haben sich die Elefantenbestände positiv entwickelt. Ist ja auch mal eine positive Nachricht. Allerdings gibt es da nur noch ganz, ganz wenige. Bislang ging man davon aus, dass es dort 170 Elefanten, also nur sehr, sehr wenige gab. Und in den letzten 10, 20 Jahren hat sich die Zahl auf 300 erhöht. Und die suchen sich natürlich jetzt neue Gebiete, was natürlich auch nicht ganz unproblematisch ist. In China hat man das so ein bisschen als nationale Aufgabe gesehen, diese Elefanten auch wieder ein Stück weit zurückzuführen oder in sichere Gebiete zu führen. Dafür hat man, glaube ich, 2500 Soldaten eingesetzt. Das kann China sich vielleicht leisten. In Afrika geht sowas sicherlich nicht. Da kam es auch in China nicht zu großen Konflikten. Die haben allerdings auch Schäden angerichtet. Man spricht von $1 Million. Das ist ja noch überschaubar. Solche Maßnahmen sind in Afrika ja wahrscheinlich kaum denkbar, weil die Länder einfach viel zu arm dafür sind und es natürlich auch viel, viel mehr Elefanten noch gibt.
Ja, also das Beispiel der herumwandernden Elefanten in China ist dann natürlich schon extrem. Wenn wir vor Ort in Afrika in der Lage versetzt sind, genug Gelder zu haben, um das natürliche Verbreitungsgebiet und den Lebensraum des Waldelefanten zu schützen, dann wird es auch nicht zu großen Wanderungen nach draußen kommen. Wenn wir aber wie zum Beispiel in Westafrika nur noch Schutzgebiete haben, die quasi wie so Inseln sind, kommt es immer wieder zu extremen Konflikten mit Elefanten an der Randzone und möglicherweise verliert sich auch mal ein einzelnes Tier und wandert dann aus. Und das sind natürlich immense Kosten, wie du sagst, 2500 Soldaten, Eine Million Schaden ist natürlich erheblich. Damit kann man fast einen ganzen Nationalpark über ein Jahr managen. Also wir sollten uns den Erhalt der natürlichen Lebensräume, noch momentan existierenden Lebensräume zum Ziel setzen und auch daran arbeiten, dass die Staaten vor Ort für den Erhalt ihrer Wälder und ihrer Tierwelt bezahlt werden. Denn das ist nicht selbstverständlich. Das sind die größten, noch neben dem Amazonas, die größten Kohlenstoffreserven, die wichtig für das Weltklima sind. Und ja, Schutz bestehender Wälder gehört meiner Meinung nach auch finanziell entschädigt.
Du hast vorhin auf die dramatische Situation der Bestände, der Elefantenbestände hingewiesen. Das heißt, die ist dramatisch am Schrumpfen. Jetzt kommt die neue Nachricht aus Kenia. Gestern, glaube ich, habe ich die Meldung gelesen, Zuwachs der Elefantenbestände um 12% immerhin in 30 Jahren. Was haben die Kenianer richtig gemacht?
Naja, also es gibt natürlich immer einen natürlichen Zuwachs zwischen 3 und x Prozent. Und dann erholen sich Elefantenbestände, besonders in der Savanne, doch relativ schnell. Mit einem Populationswachstum von bis zu 5, 6 oder 7 Prozent im Jahr, was schon doch für so ein großes Tier erheblich ist. Also ich denke, was sie wichtig gemacht haben, ist, dass sie diese Bestände, die noch da sind, noch schützenswert sind, mit aller Entschlossenheit geschützt haben. Und dafür setzt sich der WWF auch heute und in Zukunft für den Waldelefanten ein. Das heißt, wir arbeiten gerade Projekte. Wo sind noch die letzten Waldelefanten? Wo genau kann man die am besten schützen? Und das idealerweise in Zusammenarbeit mit den vor Ort vorkommenden Gemeinden und indigenen Völkern.
Gut, vielen Dank, Thomas, für deine Einblicke in die Welt der Dickhäuter. Wir haben gelernt, Elefanten sind bedroht, aber manchmal auch bedrohlich. Sie sind wichtig für den Erhalt des Waldes, weil sie Samen verbreiten oder als Landschaftsgärtner den Boden bereiten für andere, meist weitaus unscheinbarere Tiere. Nicht zuletzt spielen sie eine Rolle als Klimaschützer. Ein weiterer Grund, alles zu tun, das Verschwinden dieser faszinierenden Art zu verhindern. Immerhin, Kenia und sogar China vermelden steigende Bestandszahlen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Das war unsere Episode zu den manchmal nicht ganz so sanften Riesen. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da und hört gerne wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.